Durch die Bibel. Eine Entdeckungsreise durch das Buch der Bücher von Dr. Vernon McGee. Ins Deutsche übertragen von Kai-Uwe Wolczak.
Ich begrüße Sie zur Sendereihe Durch die Bibel. Herzlich willkommen. Vor einigen Tagen haben wir damit begonnen, das dritte Buch Mose ein bisschen besser kennenzulernen. Es gehört zu den biblischen Büchern, die auf einen Menschen von heute erst einmal befremdlich wirken. Denn unter anderem werden darin Opferhandlungen beschrieben, die wir höchstens noch mit Missionarsberichten aus dem 19. Jahrhundert und mit heidnischen Völkern in Verbindung bringen. Nun, auf diese Fremdartigkeit müssen wir uns wohl einlassen, wenn wir das dritte Buch Mose verstehen möchten. Immerhin ist es rund 3.500 Jahre her, dass das Volk Israel während seiner Wüstenwanderung Gottes Gesetz erhalten hat. Und zu diesem Gesetz gehörten eben nicht nur die 10 Gebote, sondern auch Anweisungen für das Darbringen von Opfern sowie Vorschriften für den Dienst an der Stiftshütte. Mein Wunsch ist es, dass wir die großen Unterschiede zu heidnischen Bräuchen erkennen, vor allem aber, dass der Bezug zum Opfertod Jesu Christi am Kreuz deutlich wird. In der vorigen Sendung aus der Reihe Durch die Bibel haben wir im dritten Buch Mose das 4. Kapitel erreicht. Nun stehen die Verse 13 bis 35 im Mittelpunkt. Das Neue Testament lässt keinen Zweifel daran. Viele Anweisungen, Gesetze und Ereignisse aus dem Alten Testament sind typologisch zu verstehen. Mit diesem Fachbegriff beschreibt man einen Sachverhalt, der sich nur schwer in einem Satz erklären lässt. Gemeint ist, dass vieles aus dem Alten Testament Vorbild war für das, was sich erst im Neuen Testament entfaltet hat. In christlichen Kreisen spricht man gern auch von einem Vorausbild, obwohl es diesen Begriff in der deutschen Sprache offiziell gar nicht gibt, so macht er doch sehr schön deutlich, worum es geht. Um das im Voraus existierende Abbild einer Sache oder eines Geschehens. Wenn der Apostel Paulus zum Beispiel schreibt, denn auch wir haben ein Passahlamm, das ist Christus, der geopfert ist, dann kann man sowohl das Passahlamm als auch das Darbringen eines Opfers in alttestamentlicher Zeit als eine Art prophetische Verheißung auf das verstehen, was erst in neutestamentlicher Zeit auf vollkommene Weise geschehen ist. Nämlich, dass sich Jesus geopfert hat und am Kreuz für die Sünden der Menschen gestorben ist. Gerade das Darbringen von Opfern spielt am Anfang des dritten Mosebuches eine große Rolle. Und wenn man liest, wie viele verschiedene Opferarten es gab und was bei der Opferhandlung zu beachten war, dann fragt man sich eben schon, welche typologische Entsprechung gibt es dafür im Zusammenhang mit dem Opfertod Jesu? Inwiefern ist zum Beispiel das Darbringen eines Brandopfers, eines Sündopfers oder eines Schuldopfers ein Vorausbild für Jesu Sterben? Insgesamt 5 verschiedene Opferarten werden in den ersten 5 Kapiteln des dritten Mosebuches vorgestellt. Dem sogenannten Sündopfer wird dabei am meisten Beachtung eingeräumt, was man allein schon aus der Anzahl der Verse schließen kann. Im Gegensatz zu dem Schuldopfer, das sich auf das schuldhafte Handeln eines Menschen bezieht, erinnert das Sündopfer an das sündige Sein des Menschen. Damit meine ich die Tatsache, dass jeder von uns ein Sünder ist, weil wir ein Teil der von Gott abgefallenen Welt sind. Sie sind allesamt Sünder und ermangeln des Ruhmes, den sie bei Gott haben sollten, schreibt Paulus im Römerbrief. Und weil die Menschen von Natur aus Sünder sind und sich durch ihr sündiges Wesen auszeichnen, werden sie vor Gott immer wieder schuldig. Das kann sogar unabsichtlich und aus Unwissenheit geschehen. Gerade darauf nimmt das 4. Kapitel des dritten Mosebuches Bezug. In den ersten 12 Versen wurde geschildert, wie ein Priester für versehentlich begangene Sünden ein Sündopfer darbringen sollte. Ab Vers 13 geht es nun um das sündige Verhalten der israelitischen Gemeinde. Da heißt es, wenn aber die ganze Gemeinde Israel aus Versehen sich versündigte und die Tat vor ihren Augen verborgen wäre, wenn sie gegen irgendein Gebot des Herrn gehandelt hätten, was sie nicht tun sollten, und sich so verschuldet hätten, und sie würden danach ihrer Sünde inne, die sie getan hätten, so sollen sie einen jungen Stier darbringen als Sündopfer und vor die Tür der Stiftshütte stellen. Das Opfertier, das die israelitische Gemeinde als Sündopfer darbringen soll, war dasselbe wie bei einem Priester, nämlich ein junger Stier. Er war das wertvollste Opfertier, das damals zur Verfügung stand. Weil ein Hohepriester die ganze Gemeinde vor Gott vertrat, war es nur folgerichtig, dass die Anforderungen für ein Sündopfer in beiden Fällen die gleichen waren. An diesem Punkt möchte ich einen Sachverhalt erwähnen, den Christen ganz gern mal unter den Teppich kehren. Es geht um die Erkenntnis, dass es offenbar nicht nur eine Verantwortung des Einzelnen vor Gott gibt, sondern auch eine gemeinschaftliche Verantwortung. Aus der Bibel wissen wir, dass Gott manchmal ganze Völker gerichtet hat, und viele Menschen, die sich nicht an der Sünde ihres Volkes beteiligt haben, wurden trotzdem nicht verschont. So geriet etwa das ganze Volk Israel in Gefangenschaft, als Jerusalem im Jahr 70 nach Christus von den Römern zerstört wurde. Jeder von uns ist Teil eines Volkes und trägt deshalb auch Verantwortung für das, was das Volk als Gesamtheit tut. Andererseits ist Gott ein gerechter Gott. Er sieht das Verhalten jedes Einzelnen und wird es gewiss berücksichtigen. Auf welche Weise er das tut, bleibt uns Menschen häufig verborgen. So stöhnte schon David in Psalm 28, "Raffe mich nicht hin mit den Gottlosen und mit den Übeltätern." Trotz allem müssen wir zur Kenntnis nehmen, dass es eine gemeinschaftliche Verantwortung gibt. Gott richtet auch Kirchen und örtliche Gemeinden. Wenn in einer Gemeinde nicht die biblische Wahrheit gelehrt wird, so muss sie meines Erachtens damit rechnen, von Gott gerichtet zu werden. Im letzten Buch der Bibel, der Offenbarung, ist von 7 Sendschreiben die Rede, die an 7 Gemeinden in Kleinasien gerichtet sind. Mit der jeweiligen Botschaft wird sowohl die Gemeinde als Ganzes als auch jedes einzelne Mitglied angesprochen. Die gemeinschaftliche Verantwortung ist im 3. Buch Mose Kapitel 4, also der Ausgangspunkt für das Darbringen eines Sündopfers im Namen der Gemeinde. Ich komme jetzt zu Vers 15. Dort wird beschrieben, wie mit dem Stier als Opfertier zu verfahren ist. Und die Ältesten der Gemeinde sollen ihre Hände auf seinen Kopf legen vor dem Herrn und den Stier schlachten vor dem Herrn. Die Ältesten vertreten das Volk Israel, übrigens in ähnlicher Weise wie die Ältesten im Buch der Offenbarung die Gemeinden vertreten. Die restliche Prozedur beim Darbringen des Sündopfers für die Gemeinde entspricht der des Sündopfers des Priesters, die in den Versen zuvor beschrieben wurde. In den Versen 16 bis 21 heißt es, und der Priester, der gesalbt ist, soll Blut von dem Stier in die Stiftshütte bringen und mit seinem Finger hineintauchen und 7-mal sprengen vor dem Herrn an den Vorhang. Und er soll etwas von dem Blut an die Hörner des Altars tun, der vor dem Herrn steht in der Stiftshütte, und alles andere Blut an den Fuß des Brandopferaltars gießen, der vor der Tür der Stiftshütte steht. All sein Fett aber soll er abheben und auf dem Altar in Rauch aufgehen lassen und soll mit dem Stier tun, wie er mit dem Stier des Sündopfers getan hat. So soll der Priester die Sühnung für sie vollziehen und ihnen wird vergeben. Und er soll den Stier hinaus vor das Lager tragen und verbrennen, wie er den vorigen Stier verbrannt hat. Das ist das Sündopfer der Gemeinde. Soweit also die Verse 16 bis 21. Nur ganz kurz zur Erinnerung, das Blut, das 7-mal an den Vorhang in der Stiftshütte gesprengt wurde, sollte offenbar sicherstellen, dass die Beziehung zwischen den beiden Parteien, die sich vor bzw. hinter dem Vorhang befinden, also zwischen Mensch und Gott, nicht zerbricht. Und das Blut, das an die Hörner des Räucheraltars, also an den Ort des Gebets gestrichen wurde, sollte vermutlich das Recht des Schuldigen zur Anbetung wiederherstellen. Das Blut hatte also eine versöhnende Funktion, so wie später auch das Blut Jesu, das er am Kreuz vergossen hat. In unserem Bibeltext kommen wir nun zu einer weiteren Version des Sündopfers. Nach dem Sündopfer des Priesters und dem Sündopfer der Gemeinde folgt nun das Sündopfer des Stammesoberhaupts. Ich lese die Verse 22 und 23. Wenn aber ein Stammesfürst sündigt und aus Versehen irgendetwas gegen des Herrn, seines Gottes, Gebote tut, was er nicht tun sollte, und so sich verschuldet und wird seiner Sünde inne, die er getan hat, so soll er zum Opfer bringen einen Ziegenbock ohne Fehler. Wir stellen also fest, dass all diese verschiedenen Gruppen ein Opfer darbringen können und sollen, weil sie allesamt Sünder sind. Ihre Verantwortung ist jeweils unterschiedlich, aber schuldig sind sie alle. Hier geht es nun um die Stammesfürsten. Wenn ein Stammesfürst seine Sünde erkennt, dann soll er einen Ziegenbock darbringen. Als Regierender trägt er eine besondere Verantwortung. Sein Opfertier ist zwar weniger wert als das eines Priesters oder das der gesamten Gemeinde, aber es ist immerhin wertvoller als das einer Privatperson. Die Opferhandlung an sich entspricht wieder dem, was beim Sündopfer des Priesters und beim Sündopfer der Gemeinde passierte. Deshalb springe ich jetzt zu den Versen 27 und 28. Hier schließen sich die Anweisungen für das Sündopfer des gewöhnlichen Bürgers an. Wenn aber sonst jemand aus dem Volk aus Versehen sündigt, dass er gegen irgendeines der Gebote des Herrn handelt, was er nicht tun sollte, und so sich verschuldet und seiner Sünde inne wird, die er getan hat, so soll er zum Opfer eine Ziege bringen, ohne Fehler für die Sünde, die er getan hat. Hier geht es nun also, wie es in Vers 27 heißt, um jemanden aus dem Volk, um den gewöhnlichen Bürger, also um die Privatperson. Und auch hier wird als Grund eine Sünde genannt, die aus Versehen oder besser aus Unwissenheit gegen ein Gebot Gottes begangen wurde. Es musste also tatsächlich ein Verstoß dagegen vorliegen. Nur wenn es ein entsprechendes Verbot gab, konnte es einen solchen Verstoß geben. Ich betone das, weil Gott wirklich kein Interesse daran hat, dem Menschen ohne Grund ein schlechtes Gewissen zu machen. Und wieder sollte durch das Opfer das Gewissen entlastet und die Schuld, nicht direkt beseitigt werden. Aber das gestörte Verhältnis zwischen Gott und Mensch sollte wieder in Ordnung kommen. Auch in der heutigen Zeit gibt es Gründe, sich schuldig zu fühlen. Vielleicht sogar noch mehr als die Menschen im alten Israel bekommen wir manchmal zu spüren, dass wir Teil der von Gott abgefallenen Schöpfung sind und deshalb gar nicht anders können, als zu sündigen. Sie brauchen sich nur mal von einem seriösen Umweltexperten ausrechnen zu lassen, wie sehr sie die Umwelt belasten, wenn sie mit Auto, Bus oder Bahn zur Arbeit fahren oder womöglich sogar eine Urlaubsreise antreten. Selbst wenn sie an einer christlichen Freizeit teilnehmen, werden sie durch die Fahrt dorthin die Luft verschmutzen. Was ich mit diesem Beispiel sagen möchte, bei allem Verantwortungsbewusstsein, in diesem Fall bei allem Bemühen, Gottes Schöpfung nicht zu verschmutzen, kommen wir aus unserer Rolle als Sünder einfach nicht heraus. Auch von unseren mitmenschlichen Beziehungen gibt es nicht nur Gutes zu berichten, denn niemand ist völlig frei von Egoismus, Neid oder Eifersucht. Wohl dem, der mit seinen Unzulänglichkeiten und seiner Schuld nicht selber fertig werden muss, sondern sie, bildlich gesprochen, am Kreuz Jesu abladen kann. Nun war in unserem Bibeltext davon die Rede, dass jemand versehentlich, also aus Unwissenheit, eine Sünde begangen hat, sich dann aber dieser Sünde bewusst wurde. So etwas passiert natürlich auch einem Christen, der als verlorener Sünder zu Jesus gekommen ist und ihn bereits als Retter angenommen hat. Wenn er dann merkt, dass er wieder eine Sünde begangen hat, bekennt er sie vor Gott. Im ersten Johannesbrief gibt es die Zusage, wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Wie ich vorhin schon erwähnt habe, sind die Anweisungen für das Darbringen eines Sündopfers praktisch immer die gleichen, egal zu welcher gesellschaftlichen Gruppierung jemand gehörte. Nach Vers 32 war auch ein Schaf als Opfertier erlaubt, und auch in diesem Fall war die Opferhandlung die gleiche. Eine wichtige Aussage, der wir besondere Beachtung schenken sollten, steht in den Versen 31 und 35. Da heißt es, und ihm, also demjenigen, der das Opfer dargebracht hat, wird vergeben. Das heißt, auch wenn ein Tieropfer eine begangene Sünde nicht aus der Welt schaffen konnte, so wurde dem Sünder doch absolute Vergebung zugesichert. Er wurde völlig von seiner Sünde losgesprochen. Seit Jesus Christus für die Sünden am Kreuz gestorben ist, braucht niemand mehr, ein solches Sündopfer darzubringen. Denn, so heißt es im ersten Kapitel des Epheserbriefes, in Jesus haben wir die Erlösung durch sein Blut, die Vergebung der Sünden nach dem Reichtum seiner Gnade. An dieser Stelle möchte ich noch einmal kurz daran erinnern, wie die ersten Kapitel des dritten Mosebuches gegliedert sind. In den ersten fünf Kapiteln werden fünf verschiedene Opferarten dargestellt. Das Brandopfer, das Speisopfer, das Dankopfer, das Sündopfer und schließlich das Schuldopfer. Als Adressat dieser ersten fünf Kapitel wurde das Volk Israel angegeben. Am Anfang von Kapitel 1 heißt es nämlich, und der Herr rief Mose und sprach, rede mit den Israeliten. In den Kapiteln 6 und 7 dagegen werden die Opferarten im Blick auf das Handeln der Priester dargestellt. Auch welcher Anteil den Priestern zusteht, rückt hier mehr in den Vordergrund. Der entsprechende Abschnitt über das Sündopfer ist in Kapitel 6 ab Vers 17 zu finden, das sogenannte Gesetz des Sündopfers. Daraus lese ich nun zunächst die Verse 17 bis 20. Und der Herr redete mit Mose und sprach, sage Aaron und seinen Söhnen und sprich, das ist das Gesetz des Sündopfers. An der Stätte, wo du das Brandopfer schlachtest, sollst du auch das Sündopfer schlachten vor dem Herrn. Es ist ein hochheiliges. Der Priester, der das Sündopfer darbringt, soll es essen an heiliger Stätte im Vorhof der Stiftshütte. Wer das Fleisch des Opfers anrührt, soll dem Heiligtum gehören. Und wer von seinem Blut ein Kleid besprengt, der soll das besprengte Stück waschen an heiliger Stätte. Von der heiligen Stätte ist hier die Rede und von dem hochheiligen Sündopfer. Das erinnert mich an das Opfergeschehen am Kreuz Jesu. Damals schrie Jesus mit Worten aus Psalm 22 zu Gott, »Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen?« Und weiter heißt es dann in diesem Psalm, »Ich schreie, aber meine Hilfe ist ferne. Mein Gott, des Tages rufe ich, doch antwortest du nicht, und des Nachts, doch finde ich keine Ruhe. Du aber bist heilig, der du thronst über den Lobgesängen Israels.« Was hier in der Sterbestunde Jesu geschehen ist, lässt sich von einem Menschen kaum nachvollziehen. Der heilige Gott zog sich von seinem ebenso heiligen Sohn zurück. Jesus wurde am Kreuz für uns zur Sünde gemacht, wie Paulus es ausdrückt. Und er versöhnte damit die sündigen Menschen mit Gott. Zurück zu dem Priester, der von dem Sündopfer seinen Anteil zum Verzehr abbekommen hat. Für den Topf, in dem das Opfertier zubereitet wurde, gab es eine strenge Vorschrift. Ich lese weiter aus Kapitel 6, Abvers 21. Und den irdenen Topf, darin es gekocht ist, soll man zerbrechen. Ist's aber ein kupferner Topf, so soll man ihn scheuern und mit Wasser spülen. Wer männlich ist in den Familien der Priester, darf davon essen. Es ist ein hochheiliges. Aber von allen Sündopfern, von deren Blut etwas in die Stiftshütte gebracht worden ist, um die Sühnung zu vollziehen, im Heiligen, soll man nichts essen, sondern sie mit Feuer verbrennen. Was die Vorschrift bezüglich der Töpfe angeht, so vermutet man, dass die Gefäße, die mit dem heiligen Sündopfer in Berührung gekommen waren, grundsätzlich zu keinem anderen Zweck mehr benutzt werden sollten. Ein irdener Topf, der nicht besonders teuer war, sollte deshalb nach dem Gebrauch zerbrochen werden. Ein kupferner Topf dagegen war so viel wert, dass Gott die Weiterbenutzung erlaubte. Auch wenn wir heute nicht mehr alle Anweisungen und Vorschriften rund um das Darbringen eines Opfers nachvollziehen können, so wird doch deutlich, Gott nimmt diese Sache sehr ernst, weil er auch die Sünde des Menschen ernst nimmt. Zum Glück aber auch die Vergebung, die er dem Menschen anbietet. Beim Propheten Jesaja ist in Kapitel 55 zu lesen: Der Gottlose lasse von seinem Wege und der Übeltäter von seinen Gedanken und bekehre sich zum Herrn. So wird er sich seiner erbarmen und zu unserem Gott, denn bei ihm ist viel Vergebung. Denn meine Gedanken sind nicht eure Gedanken und eure Wege sind nicht meine Wege, spricht der Herr, sondern so viel der Himmel höher ist als die Erde, so sind auch meine Wege höher als eure Wege und meine Gedanken als eure Gedanken. Bei aller Bereitschaft zur Sündenvergebung sollten wir jedoch niemals vergessen, dass Jesus uns von der Sünde und nicht zur Sünde befreit hat. Es ist wichtig, dass wir uns das bewusst machen und auch entsprechend handeln. Der Apostel Paulus schreibt im Römerbrief: Was sollen wir nun sagen? Sollen wir denn in der Sünde beharren, damit die Gnade umso mächtiger werde? Das sei ferne. Wie sollten wir in der Sünde leben wollen, der wir doch gestorben sind? 5 verschiedene Opferarten werden im ersten Buch Mose in den ersten 5 Kapiteln beschrieben. Die ersten 4 davon haben wir nun bereits kennengelernt. In der nächsten Folge aus der Sendereihe Durch die Bibel folgt das 5. und damit letzte Opfer, das Schuldopfer. Während das Sündopfer der Tatsache Rechnung trägt, dass die Sünde zur Wesensart eines jeden Menschen gehört, geht es bei dem Schuldopfer um ganz konkrete einzelne Sünden. Auf Wiederhören, bis zum nächsten Mal und Gottes Segen mit Ihnen.